Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland, in Österreich, im Fürstentum Liechtenstein, aber selbstverständlich auch in allen anderen Ländern, in denen Sie uns zuschauen. Ich begrüße Sie jetzt aus dem Institut für fortgeschrittene Gegenwartskunde und, mir besonders sympathisch, für angewandte intellektuelle Anarchie zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily. Die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Freitag, dem 5. September 2025. Viele Themen, ein sehr abwechslungsreiches Programm steht Ihnen bevor, die schnellsten 20 Minuten Ihres heutigen Tages, und Sie werden sich nachher garantiert besser fühlen als vorher. Ich starte mit einem Live-Read, mit einer wichtigen gesprochenen Werbeanzeige. Die 60-40-Strategie war jahrzehntelang das Maß aller Dinge in der Geldanlage. Ein Portfolio mit 60% Aktien und 40% Anleihen versprach Wachstum und Stabilität. Das war einmal. Die 60-40-Strategie ist Geschichte. Sie funktioniert nicht mehr. Im Umfeld von tiefen Zinsen, enormer Geldmengenausweitung und explodierenden Staatsschulden sind Anleihen nicht mehr die Lösung, sondern das Problem in der traditionellen Vermögensverwaltung. Sie bieten nach Abzug der Spesen und Steuern kaum noch einen Ertrag. Sollte das Vertrauen in die Solvenz der Staaten weiter zerfallen, drohen höhere Verluste, als viele denken. Darum tauschen immer mehr Profis ihre Anleihen gegen physisches Gold und Silber ein, so auch die Anlageexperten der Real Unit Schweiz AG, und zwar schon mit Erfolg seit über 25 Jahren. Die Edelmetalle von Real Unit werden in Hochsicherheitslagern in der Schweiz und außerhalb des Bankensystems aufbewahrt. Dazu kommen stabile Beteiligungen an mehrheitlich Schweizer Firmen mit krisenresistenten Geschäftsmodellen. Mit dem Kauf von Aktien der Real Unit Schweiz AG schützen Sie Ihr Erspartes langfristig gegen Inflation, gegen Krisen und gegen eine allfällige Enteignung. Neu ist die Real Unit Aktie bei der Xetra handelbar und somit bei allen deutschen Banken erhältlich. Informieren Sie sich auf www.realunit.de. Ich wiederhole, www.realunit.de. Ende des Live-Reads, Ende der gesprochenen Werbeanzeige. Ist ja hochinteressant, was immer wieder passiert, zum Beispiel am Gipfel von Peking aus Anlass der 80-Jahr-Feierlichkeiten zum Ende des Zweiten Weltkriegs. Da haben sich ja die Oberpotentaten, die Oberchefs, da die Alphatiere, Putin und Xi Jinping, vor den Kameras getroffen, sie haben diskutiert, und dann ist ein folgenschwerer Fehler passiert. Sie haben nämlich weitergesprochen, ohne zu realisieren, dass sie immer noch aufgenommen werden. Und wir haben einzigartige Einblicke erhalten ins Seelenleben der Autokraten, was die wirklich beschäftigt, wenn sie glauben, dass die Kameras nicht mehr laufen. Und Putin hat da also, was uns nicht überrascht, dem chinesischen Staatsoberhaupt erzählt, wie er fasziniert ist von den neuen medizinischen und technologischen Methoden der Lebensverlängerung. Er hat sinngemäß gesagt, wir werden zwar äußerlich immer älter, aber gleichzeitig werden wir innerlich immer jünger, denn wir können ja alle nicht mehr so richtig funktionierenden Organe ersetzen lassen, auswechseln, die Nieren, die Leber, auch das Herz, vielleicht auch mit der Zeit die nicht mehr sich erneuernden Hirnzellen. Wer weiß, also Putin da als Longevity-Experte und Freund lebensverlängernder Maßnahmen, als alle die glauben, dass er demnächst die Macht abgeben werde, die könnten sich also getäuscht sehen. Und Xi Jinping hat da ganz locker geantwortet, ja klar, mit technologisch-medizinischen Mitteln sei es heute durchaus möglich, 150 Jahre alt zu werden. Also stellen wir uns darauf ein, dass wir Xi Jinping und Putin noch nicht so bald loswerden könnten. Die Langlebigkeit, die Obsession des ewigen Lebens, die Macht nie abgeben zu müssen, das ist offensichtlich hier ein zentraler Gedanke. Und das ist natürlich auch das Problem dieser Staaten, selbstverständlich. Da loben wir uns die Schweiz, da loben wir uns auch die Bundesrepublik oder Österreich mit unseren zwar dysfunktionalen Regierungen, aber wenigstens können wir sie auch wieder loswerden. Was machst du, wenn du einen unfähigen Präsidenten hast, der 150 Jahre alt wird? Dann bist du wirklich geliefert. Also Jetzt sind vielleicht Xi Jinping und Putin im Zusammenhang ihrer Länder besser geeignet, die russischen Geschicke und die chinesischen Geschicke zu lenken, als wenn wir jetzt unsere Zauberlehrlinge da in den Osten schicken würden. Aber ungeachtet all dessen und für alle Zweifler, die mich im Verdacht haben, dass ich sozusagen eine heimliche Sehnsucht verspüre zu solchen etwas autoritären Staatsformen, da muss ich Ihnen eine scharfe Absage erteilen. Ich bin ein absoluter Schweizpatriot. Ich bin ein Verfechter der politischen Anarchie, wenn auch der wohlorganisierten nach schweizerischem Vorbild. Allerdings, ganz wichtig, Russland und China sind dann noch einmal ganz andere Paar Schuhe und die müssen auch anders regiert werden als die Schweiz. Und sich jetzt einzubilden als Österreicher, als Deutscher, als Franzose, als Schweizer, man könne da über alle anderen Staaten zu Gericht sitzen, das ist natürlich dummes Zeug. Wir sollten aufhören mit diesem billigen Moralismus. Frau Weidel hat Bemerkenswertes gesagt an ihrem Auftritt in Zürich im Marriott. Wir hatten sie zu Gast, die AfD-Co-Vorsitzende, volles Haus. Wir hatten so viele Leute, dass wir noch einen zweiten Saal mit Direktübertragung öffnen mussten. Eine offene Atmosphäre, in der man eben frei sprechen konnte. Und sie hat sich da zu verschiedenen Themen geäußert. Wir werden das demnächst aufschalten. Unter anderem ein Satz von ihr: Die AfD ist Deutschlands letzte Chance. Und zum anderen hat sie ihr Besorgnis Ausdruck gegeben, dass Friedrich Merz tatsächlich Deutschland da auf einen Kriegskurs gegen Russland führt, dass man da ernsthaft wieder mit dem Schlimmsten rechnen müsste. Es sei zwar nicht überwahrscheinlich, aber nur schon die Möglichkeit, dass man darüber wieder nachdenkt, das sei hochgradig alarmierend. Frau Weidel hat dann auch noch erzählt, welchen Herabsetzungen und Anfeindungen sie ausgesetzt ist in Deutschland. Und da sage ich einfach als Schweizer, das ist schon unglaublich, wie hier mit was für einer Vehemenz und Feindseligkeit und auch intellektuellen Erbärmlichkeit da auf diese Partei eingedroschen wird, so getan wird, als sei das eine Nazi-Partei. Ich finde das absolut unseriös. Ich finde das eigentlich eine Ungeheuerlichkeit. Vor allem, was wir hier schon oft gesagt haben, weil das natürlich eine groteske Verharmlosung der wahren Nazis ist. Und man nimmt eben weder die Nazis ernst, noch die AfD und deren Parteiprogramm. Und das Absurde ist ja, dass alle immer sagen, ja nein, im Parteiprogramm steht ja nichts Anstößiges. Das Parteiprogramm ist in Ordnung. Das kann ich Ihnen bestätigen hier. Das Parteiprogramm ist eigentlich eins zu eins das, was in der Schweiz eine liberal-konservative Partei sich zu eigen macht. Das ist das AfD-Parteiprogramm. Und jetzt, wenn das Parteiprogramm in Ordnung ist, ja, wo ist denn das Problem? Aha, es gäbe da ein paar halbseidene Mitglieder. Ja, bringt mal die Aufstellung, bringt mal da die Zitate. Und auch Zitate, Aussagen reichen doch nicht, um dieses Theater, um diese Hysterie zu veranstalten. Wir haben auch über einige dieser verhaltensauffälligen AfDler gesprochen, zum Beispiel über Björn Höcke. Und da hat Frau Weidel gesagt, ja, aber Höcke sei doch ein exzellenter Mann, der auch in seiner Wahlheimat, in seinem Wahlkreis in Thüringen, in Erfurt von den Wählern geschätzt wird. Und in der Demokratie bestimmen die Wähler. Und wenn man der Auffassung ist, dass der Wähler unmündig ist, dass der Wähler spinnt, wenn er einer bestimmten Partei die Stimme gibt und nicht der anderen, ja, dann müsste man konsequenterweise die Demokratie abschaffen. Aber die, die eben die Demokratie hochzuhalten behaupten in Deutschland, das sind die grössten Demokratieverrechter, weil sie eben die Bevölkerung nicht schätzen, den Wähler verachten, weil sie ihm gar kein mündiges Urteil zutrauen. Die sehen sich wie so als Gefängniswärter und im Gefängnis ist dieses gefährliche deutsche Volk und oben drüber dann diese eben aufgeklärten, gesalbten Eliten. Darüber haben wir natürlich gesprochen, aber eben auch über Kanzler Merz und die Außenpolitik in der Ukraine. Und das ist etwas, wenn wir heute Morgen in die Nachrichten schauen, das einen tatsächlich etwas beunruhigen muss, wenn zum Beispiel Emmanuel Macron sagt, 26 Länder bereit zur Beteiligung an Friedenstruppen. Weil diese Friedenstruppen können dann sehr schnell zu Kriegstruppen werden, wenn die Russen nicht einverstanden sind. Was hier diskutiert wird, ist eine großflächige Verschiebung von Truppen mit NATO-Verbindung in die Ukraine, in ein Kriegsgebiet. Wir reden von einer Kriegsbeteiligung, auch wenn man von Friedenstruppen redet. Es ist immer noch ein Krieg und in einem Krieg gibt es keine Friedenstruppen. Also das sind Planspiele, die einen alarmieren müssen. Da muss man ganz genau hinschauen. Als Schweizer sind wir da etwas in Sicherheit, in relativer Sicherheit, muss man allerdings gleich einschränkend hinzufügen. Aber eben 26 Länder bereit zur Beteiligung an Friedenstruppen. Frankreichs Präsident, Einsatz nicht in der Frontlinie. Ja, das sind all diese Beteuerungen, wie damals in Deutschland, als man gesagt hat, wir liefern nur Helme und kugelsichere Westen. Und jetzt ist man schon dabei, über die Entsendung von Marschflugkörpern von Typus Taurus nachzudenken. Das ist hier die ganz gefährliche Situation. Während sich die Amerikaner abseilen, während die Amerikaner wieder Frieden schließen mit Russland, steigert man sich hier in Europa, in der Europäischen Union, in diesen Krieg immer tiefer hinein und sabotiert den Friedensprozess zwischen den Großmächten, die ja die eigentlichen Urheber dieses Krieges sind. Die Amerikaner und die Russen. Die Amerikaner haben provoziert mit ihrer NATO-Osterweiterung und die Russen haben sich gewehrt mit Mitteln, über die man natürlich sehr, sehr kritisch urteilen darf. Aber man muss auch fair bleiben und sagen, die Russen haben bis zuletzt versucht, hier diplomatische Lösungen zu finden. Der Westen, die Amerikaner, haben Putin die kalte Schulter gezeigt und das hat Trump realisiert. Und darum sagt er auch, wäre ich Präsident gewesen und nicht Biden, gäbe es diesen Krieg nicht. Und davon bin ich überzeugt. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass wenn Kanzlerin Merkel noch im Amt gewesen wäre, dass wir diesen fürchterlichen Abgrund hier nicht zu besprechen hätten. Aber eben der französische Präsident jetzt hier fast schon mit Feuereifer dabei, diese Truppen zu entsenden. Und ich füge auch dies hinzu, ein französischer Präsident, der ja selber auf ganz dünnem Eis einherwandelt, denn es steht ja eine schwere Regierungskrise bevor und möglicherweise kommt es schon bald wieder zu Neuwahlen. Merz, von der Leyen und die heikle Frage mit den Bodentruppen, ja, das ist jetzt natürlich auch der Lackmustest für all diese Gutmenschen, die seit 3 Jahren in Deutschland predigen, das ist ein Krieg gegen das Böse, das ist ein Krieg um unsere Freiheit, das ist die Verteidigung unserer westlichen Werte. Ja, dann müssten sie ja konsequenterweise sowieso so bescheuert sein, um Bodentruppen zu entsenden und einen dritten Weltkrieg heraufzubeschwören. Aber sie sehen jetzt hier an diesem Zögern, an diesem Zaudern, zum Glück dieses Zögern und Zaudern, aber sie sehen gleichzeitig darin eben auch die ganze Unglaubwürdigkeit dieser Politik und dieser Position. Die Marine will ihre Einsatzbereitschaft beweisen, also sehr viel sprungbereite militaristische Energie da auf allen Kanälen und man sucht vergeblich nach kritischen Kommentaren in den deutschen Mainstream-Zeitungen. Vielleicht noch ein bisschen so in einer süddeutschen, bei den Linken gibt es noch so letzte pazifistische Zuckungen. Aber bei den bürgerlichen Medien oder bürgerlichen Medien in Anführungszeichen ist das nicht der Fall. Irrenhaus Deutschland, jetzt etwas überspitzt formuliert, das ist mir in den Sinn gekommen, als ich die Meldung gelesen habe, dass der AfD-Co-Vorsitzende Chrupalla einer Schule, in der seine Kinder zur Schule gegangen sind, 4.000 Euro spendet. Und die Schule diskutiert jetzt da mit den Politikern, ob man diese Spende annehmen darf. Und die Linken kommen jetzt und sagen, das sei eine demokratiefeindliche Spende. Meine Damen und Herren, ich glaube, allmählich muss man diesen AfD-Komplex, dieses AfD-Verblödungssyndrom, das eben zur Verblödung jener führt, die sich da auf diese Art und Weise mit der AfD auseinandersetzt, allmählich muss man sich fragen, ob das nicht auch irgendwo ärztlich zu behandeln wäre. Gibt es eigentlich Medikamente? Gibt es da irgendwelche Entspannungstabletten, die man da zur Anwendung bringen könnte? Lieferkettengesetz, Bürokratieabbau, Wortbruch? Ja, möglicherweise steht da die neue deutsche Regierung vor einer weiteren Verschrottung gegebener Versprechen. Dieses fürchterliche Lieferkettengesetz, das ja auch zu zu diesem Bürokratismus gehört in der EU, vielleicht diesen ganzen Bürokratismus auf eine besonders unsympathische Art und Weise zum Ausdruck bringt. Ja, man wollte mit dem abfahren, aber jetzt eben nur homöopathische Relativierungen. Ja, diese Regierung kommt einfach nicht vom Fleck, weil sie in sich zerstritten ist. Noch mehr zerstritten als die Ampel. Das Einzige, was sie zusammenhält, ist die Brandmauer gegen die AfD. Aber je schwächer eben Rot-Schwarz performt, desto stärker wird die AfD. Und es gibt immer mehr Deutsche, glaube ich, zu spüren, die eben wollen, dass die AfD dann bei der nächsten Regierung dabei ist. Und dann wird man ja sehen, ob all diese dramatisierenden Beschreibungen zutreffen. Auch da ist es ja interessant. Ich meine, die gleichen Journalisten, die sich bei Covid geirrt haben, die sich beim Klima geirrt haben, die sich bei Trump geirrt haben, die sich bei Viktor Orban irren und geirrt haben, die gleichen Leute, die auch die Migrationswillkommenskultur mitgemacht haben, die wollen uns jetzt also weismachen, dass sie eine absolut untrügliche Beurteilungskompetenz in Sachen AfD hätten. Wer es glaubt, fast schon wieder bemerkenswert. Können wir den Klimakollaps noch abwenden? Ja, wir können das, schreibt Mojib Latif, ein eminenter Klimawissenschaftler. Ist eine gute Nachricht, dass ihr die Weltuntergangsbegeisterung im Zusammenhang mit dem Klima etwas nachlässt und jetzt eben auch Forscher allmählich Entwarnung geben und sagen, doch, doch, also wir können hier vielleicht dem Schlimmsten noch entkommen. Ich bin ja ohnehin ein Skeptiker des menschengemachten und menschengesteuerten Klimawandels. Ich glaube, das darf man heute kaum noch sagen. Vielleicht darf man es wieder sagen, weil die Karawane ist weitergezogen. Die Tabus sind jetzt in anderen Bereichen. Was man zum Klima sagt, interessiert gar niemanden mehr. Aber ich bin einfach ein Skeptiker dieser menschlichen und männlichen Allmachtsfantasien, dass wir auch das Klima fernsteuern wie die Raumtemperatur im Wohnzimmer. Es hat auf diesem Planeten schon gewaltigste Klimaveränderungen gegeben, ohne dass der Mensch auch nur einen Finger in dieser Richtung oder in diesen Mechanismen hätte rühren können. Also seien wir etwas demütig, seien wir vorsichtig. Trumps Fehler sind Europas Chance. Washingtons Zollpolitik, Pekings Rohstoffmonopole, die vermeintlichen Vorteile solch nationaler Politik sind nur kurzfristig und gehen auf Kosten langfristiger Stabilität und Kooperation. Brüssel muss handeln. Das die Auffassung eines Autors in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Ich glaube, die EU hat so viel interne Probleme, dass es gar nicht schaden würde, wenn man sich vielleicht mal zur Abwechslung mit denen beschäftigt. Ich beobachte bei von der Leyen und Co. immer wieder die Realitätsflucht in den Globalismus, die Realitätsflucht ins Klima, die Realitätsflucht in die Geopolitik. Es ist halt viel einfacher, auf dieser Überfliegerebene herumzuschwadronieren, als die kniffligen Probleme am Boden in der unmittelbaren Nahzone zu lösen. Also die EU ist auch ein Instrument zur systematischen Realitätsflucht bei gleichzeitig schauspielerischem Tun, als ob man sich eben mit den ganz entscheidenden Problemen auseinandersetzen würde. Vom Schuldensünder zum Wachstumsmotor Griechenland, das Griechenland-Wunder, hochinteressant. Militärparade in Peking, ein Schweizer unter Autokraten. Der unvermeidliche Johannes Ritter, Korrespondent der Frankfurter Allgemeinen Zeitung in Deutschland, entrüstet sich über Uli Maurer, der da an der Militärparade zu den 80-Jahr-Feierlichkeiten zum Ende des Zweiten Weltkriegs in Peking teilgenommen, hat allerdings nicht in jener Konversation über die lebensverlängernde Erneuerung innerer Organe. Und das wird hier jetzt skandalisiert. Warum eigentlich? Ist China jetzt plötzlich auch der Todfeind der Schweiz? Doch dummes Zeug. Was soll jetzt dieses imperialistische Gerede, dieses Geschwätz da, dieses Geschreibsel? So, als ob die Schweiz jetzt mit China in eine Art Konfrontation einsteigen sollte. Da merken Sie einmal, was diese Journalisten an persönlichen Wahnvorstellungen oder persönlichen Vorlieben, formulieren wir es etwas zurückhaltender, auf die Schweiz übertragen. Ich meine, die Schweiz hat seit bald 80 Jahren diplomatische Beziehungen mit der Volksrepublik China. Wir haben schon mit Mao diplomatische Beziehungen aufgenommen. Wir waren eines der ersten Länder als neutrales Land. Wir haben ein Freihandelsabkommen mit China, lange, lange vor der EU. Ich glaube, die EU hat immer noch keins, weil die Schweiz eben neutral ist und nicht die Welt in Freund und Feind aufteilt, erst dann, wenn wir selber angegriffen werden. Aber wir greifen niemanden an. Wir sind neutral. Wenn alle Länder wären wie die Schweiz, neutral, dann gäbe es keine Kriege mehr. Was will uns jetzt die Frankfurter Allgemeine Zeitung, was will uns jetzt Herr Ritter hier einen Skandal anhängen, der keiner ist? Aber wissen Sie, was das Verteufelte ist? Unsere Journalisten schreiben diesen Unsinn natürlich ab. Die beten das nach. Ja, ja, das ist ein Skandal, wenn da der Schweizer bei den Chinesen ist. So, als ob das ein Feind von uns wäre, sind sie aber nicht die Chinesen. Sie sind unsere Freunde, haben uns noch nie etwas zuleide getan. Und jetzt sollen wir plötzlich da mitmachen in dieser eingebildeten Raserei der Feindseligkeiten abfahren. Das wollen wir nicht. Starke Zunahme der GPS-Störungen im Ostseeraum. Auch eine Häufung von solchen Schlagzeilen, da wird natürlich die allgemeine Russland-Paranoia befeuert. Man möchte die Leser in den Zustand des Alarms, in Alarmbereitschaft versetzen. Seht ihr jetzt die GPS, die GPS-Störungen? Schon bald werden die Russen weiter marschieren. Sie wollen uns an die Lebenssäfte. Ich meine, wenn diese Angstobsession dazu führt, dass man am Schluss wieder intakte, verteidigungsfähige Armeen hat, von mir aus auch kriegstüchtig, solange sie nicht angriffig sind, sondern nur für Verteidigung da sind, für Kriege, wenn man selber angegriffen wird, dann kann man sagen, ist aus diesem ganzen paranoiden, überspitzten Unsinn doch noch etwas Gutes hervorgegangen. Aber eben hier merkt man die Absicht und ist verstimmt. In Sachen Geschichtsbewusstsein steht Heidi Reichenegg in einer Reihe mit Alice Weidel, schreibt Anna Schneider in der Welt. Ja, sie kritisiert die Heidi Reichenegg, weil die gesagt hat, dass es in der DDR gar nie einen Sozialismus gab und versuchte das zu verharmlosen. Aber eben, weil man natürlich die Linke so nicht kritisieren kann, nur muss man auch die anderen kritisieren, noch Alice Weidel. Und ich kann nur sagen, ohne da irgendjemandem zu nahe treten zu wollen, Alice Weidel ist jetzt diesen Kritikern und Kritikerinnen intellektuell und von ihrem Leistungsausweis her klar überlegen. Hat fast etwas Amüsantes, wie hier sozusagen von unten nach oben angeschrieben wird. Die Brandmauer gehört eingerissen. Heftiger Streit in der FDP in Mecklenburg-Vorpommern. Wir sind gespannt, was da kommt. Und das Lieferkettengesetz, auch ein Thema in der Welt, auch da Enttäuschung über den Kanzler. Meine Damen und Herren, das war's von Weltwoche Daily International. Schauen Sie sich die Schweizer Ausgabe noch an, da habe ich eine ganze Reihe von kulturellen Erzeugnissen präsentiert, unter anderem dieses Buch hier von John Updike, Rogers Version, eine wunderbare Meditation über Gott, über die Physik, über das Universum und über die Tatsache, ob man Gott, die Existenz Gottes physikalisch beweisen kann. Aber gleichzeitig ist das eingebettet in eine Dreiecksgeschichte. Ein Theologieprofessor lernt einen ihm unsympathischen Studenten kennen, der ihm eben darlegen will, dass man physikalisch die Existenz Gottes beweisen kann, naturwissenschaftlich, und der Student steigt dann zu allem Überdruss noch mit der Frau des Professors ins Bett, weil sich die vernachlässigt fühlt, und so entspinnt sich ein merkwürdiges Bermuda-Dreieck der Spekulationen und Emotionen. John Updike, ein ganz großer, bedeutender amerikanischer Schriftsteller, der Zeit seines Lebens zu den Giganten gehört. Ich habe die Frage in den Raum gestellt in der schweizerischen Ausgabe. Was glauben Sie jetzt etwas an die Anglisten und Literaturkennern unter Ihnen? Wird John Updike als Gigant in der Literaturgeschichte bestehen bleiben? Oder aber ist er eine flüchtigere Zeitgeisterscheinung? Ich glaube, zweiteres, letzteres, ich glaube nicht, dass er im Pantheon überleben wird, obwohl er ist hochintelligent, klug, sein Englisch natürlich von größter Virtuosität, und ich bin nicht so schlecht im Englischen, auch im Verständnis, aber hier kommt man an die Leistungsgrenze bei John Updike. Nun, meine Damen und Herren, was halten Sie von ihm, wenn Sie ihn kennen? Wird er bestehen bleiben? Ist er einer der ganz großen Leuchttürme und Kompassnadeln der Weltliteratur, oder aber jemand, der einfach in seiner Zeit Beachtliches geschaffen hat, aber eben dann mit der Zeit auch dem Vergessen anheimfallen wird. John Updike, was ist Ihre Meinung? Würde mich interessieren. Vielen herzlichen Dank, einen schönen Tag und ein wunderschönes Wochenende.